begrüßen alle Naturverbundenen zur Folge 161 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 25. November von Christoph Wolf und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über die Erfahrungen beim Einsatz von verschiedenen Open-Source-Tools zur digitalen Verbandsarbeit beim Naturschutzbund Deutschland e.V. Und ich begrüße zum zweiten Mal ganz herzlich den Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Ralf. Schön, dass ich hier sein kann wieder.
Ja, genau. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben in der Folge Captain It's Wednesday 134 haben wir schon mal miteinander gesprochen. Da ging es mehr um die Einführung der Open Cloud beim NABU. Genau. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das ja nochmal anhören. Das ist eine Folge vom Anfang Mai. Gott, ist schon so lange her. Ich hätte jetzt auf August oder sowas getippt.
Hätte ich jetzt auch da getippt, ja. Ne?
Aber es ist schon über ein halbes Jahr her. Ja. Und wie gesagt, da geht es um Open Cloud und heute reden wir, ist das Thema ein bisschen breiter, nämlich generell über den Einsatz von Open Source Tools und die digitale Verbandsarbeit mit oder auf dem NABU-Netz. Ja, Christoph, magst du dich noch mal kurz vorstellen für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben?
Ja klar, das kann ich machen. Ich bin Christoph Wolf, ich arbeite beim Naturschutzbund Deutschland in der IT. Ich betreue da die Websysteme und würde euch gerne heute ein bisschen was über Open Source Einsatz und ja, alles, was wir im Verband so an digitaler Arbeit für alle unsere NABU-Gruppen machen, vorstellen.
Was macht der Naturschutzbund Deutschland grundsätzlich?
Wir setzen uns für verschiedene Naturschutzthemen ein. Vogelschutz, also wir sind halt gegründet aus dem Vogelschutz heraus. Uns gibt es jetzt mittlerweile 125 Jahre und ja, unsere Themen sind halt Naturschutz, Tierschutz, Agrarflächen, Landwirtschaft, Waldschutz, alles was so den Naturschutz in Deutschland betrifft, genau.
Also oder um es andersrum zu sagen, ihr seid diejenigen, die Windräder verhindert.
Nee, nicht alle.
Ja, genau, aber eben heute geht es mehr ums Digitale und weniger um die Energie. Ja, digitale Verbandsarbeit bei der NABU, was hat man sich darunter vorzustellen?
Also ich denke, heute gibt es ja eigentlich keinen Job, wo nicht irgendwie ein Computer eine Rolle spielt und die digitale Verbandsarbeit ist bei uns ja zum größten Teil, außer in der Bundesgeschäftsstelle jetzt und in den Landesverbänden, ein Ehrenamtsthema, um für alle Ehrenamtler, die in verschiedenen Ortsgruppen oder in Kreisverbänden oder Bezirksverbänden sind. Und auch die brauchen natürlich Tools, wo sie mitarbeiten können. Die brauchen die Informationen, die wir bereitstellen aus der Bundesgeschäftsstelle, wie man im NABU arbeiten kann oder sollte. Wir machen da so ein paar Vorgaben, aber grundsätzlich ist jeder halt auch frei, das zu tun. Das sind halt alles eigenständige Entitäten. Und genau, dafür braucht man halt digitale Tools.
Von wie vielen Gruppen oder Mitgliedern reden wir denn da?
NABU-Gruppen gibt es in Deutschland circa 1200. Dann haben wir circa mittlerweile 70.000 Ehrenamtler und Aktive. Und ja, und sonst normale NABU-Mitglieder, da sind wir bei 960.000 mittlerweile. Genau, aber Aktive sind halt so 70.000 Deutschland oder bundesweit. Genau.
Also wir reden von einer Mega-Corporation.
Ja, die sind aber nicht alle im Digitalverbund bei uns und die sind auch nicht alle in unseren Tools und benutzen auch nicht alle unsere Tools. Das ist eher so ein Thema für die Vorstände aus den NABU-Gliederungen dann.
Und das Ganze wird zusammengehalten vom NABU-Netz.
Genau, das NABU-Netz ist die Plattform, auf der sich diese ganzen Digital-Tools befinden. Um das ein bisschen aufzurollen, vorher, bevor wir das relaunched haben, ich bin November 2022 im NABU angefangen und da war so mein erstes Projekt, den Relaunch zu begleiten als ITler vom NABU-Netz. Und vorher war das ein einfaches Typo 3 mit einem Backend-Login oder einem Frontend-Login und ein kleines Board, wo es verschiedene Themen gab und man drauf posten konnte. Das war das NABU-Netz vorher. Natürlich noch Infoseiten, so ein kleines Wiki und sowas, wo Informationen bereitgestellt wurden. Und wir haben uns das dann in unserem Team so ein bisschen größer gedacht und haben daraus so eine kleine Plattform von verschiedenen Tools gemacht. Genau.
Mhm. Und welche Tools sind das denn?
Also es gibt so verschiedene Themengebiete oder verschiedene Aufgabengebiete für die Tools. Das wäre zum einen Kommunikation, dann Information, dann Austausch, Social Media, E-Learning. Und da haben wir zur Kommunikation, ist das der NABU-Netz-Chat oder NABU-Chat, den wir da haben. Und das ist dann halt so ein bisschen als WhatsApp-Ersatz und Signal-Ersatz gedacht, als interdisziplinärer Austausch bundesweit. Und da kann man sich dann als Aktiver einloggen. Und wir betreiben das Ganze mittlerweile mit Matrix und mit Element. Genau. Vorher war das Rocket Chat. Vorher, wir hatten es eingeführt beim Relaunch mit Rocket Chat. Aber ich war da nicht so ganz zufrieden mit und habe dann so ein bisschen Unterstützung von meinem Team bekommen, dass wir da noch mal einmal so ein Kraftakt machen und das Ganze dann in Matrix migrieren und in den Element Messenger.
Und wie ist das so jetzt bei den, gilt das auch für, steht das auch für normale NABU-Mitglieder zur Verfügung?
Als normales NABU-Mitglied kann man sich theoretisch auch da einloggen, genau. Also mir war halt wichtig oder uns ist halt wichtig, dass wir unsere User und unsere Personen, die wir in diesen Netzwerken haben, eindeutig identifizieren können. Und das können wir über diesen Status NABU-Mitglied machen, genau. Also das heißt, wenn man NABU-Mitglied ist, kann man sich auch dort einloggen und sich das Ganze angucken, genau. Also es ist an manchen Stellen natürlich geschlossen, weil da auch verschiedene Landesverbände ihre interne Kommunikation drüber machen, aber grundsätzlich hat man so einen Hilfekanal, wo man dann reinschauen kann, was da so passiert im NABU. Und das ist eigentlich ganz schön. Dann ist der Schritt zum Ehrenamtler und zum Aktiven vielleicht ein bisschen kleiner. Es gibt manchmal auch Ausnahmen. Da kommen dann Vorstände aus manchen NABU-Gliederungen zu mir und da sind dann Interessierte, die noch nicht Mitglied sind, aber die sich gerne aktivieren wollen und Dinge anpacken wollen und haben dann aber noch nicht diesen Mitgliedsstatus und dann lade ich ab und zu auch so ein paar Gäste ein, sodass Gäste ohne diesen Status dann auch dort rein können, genau. Und das Ganze läuft dann über unseren SSO, wo wir dann nochmal so beim Thema Tools sind und das haben wir einen Keycloak und da kann ich die Nutzer dann hinzufügen und die können sich dann in das NABU-Netz einloggen und in den Chat.
Und wie wird denn das so angenommen? Also ich kann mir ja vorstellen, nicht nur bei euch, sondern auch bei vielen anderen Organisationen gibt es so Parallelwelten. Ja. Dann wird dann halt doch noch heimlich WhatsApp verwendet.
Mhm. Bei uns auch. Also ganz klar, ich muss dazu auch sagen, dieser Wechsel von Rocket Chat auf den Matrix, manche Mitglieder und manche Vorstände und Ehrenamtler haben das auch noch gar nicht mitbekommen, sodass wir da nochmal einen Wechsel gemacht haben. Aber mir war das halt sehr, sehr wichtig, dass wir da nach Matrix hinkommen, weil für mich ist das so der Messenger der Zukunft irgendwie. Und ich versuche halt immer, wenn ich so eine Infrastruktur aufbaue, das mit Blick auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre zu machen. Und da war für mich der Matrix irgendwie besser geeignet. Wir haben das auch relativ gut migriert bekommen durch ein Tool von Verdigado. Shoutouts an Verdigado. die haben so ein Migrationstool schon mal gebaut und die UnitySec GmbH hat uns dann ein bisschen geholfen, das mir zusammen das so ein bisschen anzupassen und dann zum Beispiel Übergruppen in Spaces einzuordnen und Threads passend zuzuordnen und Reactions, sodass wir wirklich jede einzelne Nachricht und jeden einzelnen Reactions dann rüberbekommen haben. Und da haben wir jetzt echt eine gute Basis, aber um jetzt nochmal zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist für viele nicht einfach zu verstehen, sagen wir es so. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Fediverse, das verstehen viele auch nicht. Und da jetzt so einen Chat zu haben und dann zum Wiki und zur Cloud, wo ich gleich noch drauf komme, ja, da tun sich einige schon schwer mit, was ich auch verstehen kann. Das ist schon ein großer Bruch in dieser von hey, wir haben ein Bulletin Board auf PHP, wo man sich einfach mit einem Benutzernamen und Passwort einloggen kann, zu einer Plattform mit mehreren Tools, wo halt eine Cloud ist, wo ein Wiki ist, wo jetzt dieser Chat ist. Und dann gibt es noch Apps, da muss man sich die Element-App runterladen. Wir haben das alles sehr gut dokumentiert. Aber es gibt halt viele Fragen dazu. Und ja, da bin ich dann auch so ein bisschen der Ehrenamtler, wo ich dann abends auch mal auf der Couch sitze und Leuten, die dann gerade ihr Ehrenamt machen, auch noch unterstütze, um die den Chat zu erklären oder wie ein Space funktioniert oder wie auch immer, genau.
Kann man denn grundsätzlich sagen, dass die NABU-Gruppenmitglieder eher aufgeschlossen sind für freie Software?
Ich glaube, das hat grundsätzlich nichts mit freier Software zu tun. Die sind immer aufgeschlossen einfachen Dingen gegenüber, also was zugänglichen Dingen, sagen wir es mal so. Und natürlich, der Mehrwert muss immer stimmen. Und diesen Mehrwert über den NABU-Chat oder das NABU-Netz, das neue, ist halt ganz klar, dass man so einen interdisziplinären Austausch hat. Also, dass man sich schnell erreichen kann, dass man ein Login für alles hat und dass man so ein bisschen mit der modernen Welt dann halt damit kommt, so dass, ja.
Also das heißt, für Naturschützer steht Open Source jetzt nicht ganz oben auf der Liste des Kompasses, sondern es geht eher um Zugänglichkeit und Mehrwert?
Also wenn Tools das beide können, ich glaube, man bekommt es erklärt, was Open Source genau ist und für was das steht, und das dann entscheidet sich, glaube ich, jeder Aktive und dafür, dieses Open Source Tool zu nehmen. So, das würde ich schon sagen. Ist es eine Vermutung, kann ich natürlich auch nicht sagen. Manche lieben halt ihr Microsoft, das ist halt auch sehr weit verbreitet bei uns und ist halt immer ein Datenschutzproblem, aber ja, ich glaube schon, dass die Akzeptanz für Open Source heutzutage sehr, sehr groß ist und auch da so ein bisschen dann die Zugänglichkeit vergessen so, und dass das dann auch wirklich interessiert sind und Dinge ausprobieren, und auch wenn es ein bisschen hakt und man mal stolpert und so, dass sie das schon akzeptieren. Aber grundsätzlich Zugänglichkeit ist ein wichtiges Thema, ja. Da versuchen wir dann auch mit dem NABU-Wiki, um aufs nächste große Tool zu kommen, als Wissensspeicher da diese Zugänglichkeit immer zu bieten. So, das ist halt ein Open-Source-Tool auf Basis von Bookstack. Ich weiß nicht, das ist eine Laravel-Anwendung, gibt es schon sehr, sehr lange und die hat tolle Features. Das ist halt so, dass die Architektur, die Informationsarchitektur dahingehend, dass es Bücher oder Regale, Bücher und Seiten und sowas gibt und Kapitel. Und darin haben wir halt einen sehr großen Wissensspeicher mittlerweile, was unsere Arbeit da angeht und die Arbeit für die NABU-Gruppen. Und da können die halt reingehen, wenn sie erstmal Fragen zum Chat haben oder Fragen zu den einzelnen Tools, und dabei antworten wir sehr viel und versuchen da jeden irgendwie mitzunehmen.
Genau. Kann man sich das denn wie ein normales oder klassisches Wiki vorstellen? Also das heißt, im Editiermodus schreibt man eine Art Markup- oder Markdown-Sprache, die dann halt gerendert wird in etwas Ansehnlicheres. Wie ist das bei eurem Wiki?
Wir haben da auch so ein What You See, also ein WYSIWYG-Editor, sagt man ja, haben wir da auch. Und das ist so ein bisschen wie Word. Also ich glaube, im Da gab es jetzt, man kann da auswählen zwischen Markdown und so einem normalen WYSIWYG-Editor und da gibt es jetzt so einen neuen Editor. Der ist aber irgendwie noch in der Beta, den habe ich noch nicht aktiviert. Genau, aber da können die dann Inhalte schreiben und das schreibt auch nicht jeder Inhalte. Meistens die Landesverbände schreiben dafür ihre NABU-Gruppen Inhalte und genau, also jeder hat da nicht Zugriff. Wir sind so ein bisschen oder ich fände es ganz schön, wenn man das so ein bisschen öffnet und auch kleinere NABU-Gruppen da Inhalte reinpflegen. Aber das hat natürlich auch immer so einen gewissen redaktionellen Aufwand, den wir gerade nicht so richtig leisten können. Und darum ist es erstmal nur so für Landesverbände, die dann als Redaktion dort tätig werden. Und natürlich die Bundesgeschäftsstelle. Und ich als ITler habe da auch viele Dokumente geschrieben. Genau. Da liegen auch Videos, Erklärvideos und so weiter. Genau.
Ich frage deshalb, weil wir haben bei uns in der Organisation auch mal ein Wiki gehabt. Das basierte, glaube ich, auf Moin Moin Wiki.
Okay.
Und da war es dann für die Leute ein Graus. Also da gab es auch den, konnte man umschalten zwischen einem What You See is What You Get Editor und einem Markdown Editor. Und ja, mal mit Markdown konnten die Leute dann gar nichts anfangen, oder? Empfanden die dann fast schon wie Programmcode schreiben, wenn ich das mal übertreiben darf.
Okay.
Und ja, haben sich dann eigentlich auf den What You See is What You Get Editor zurückgezogen. Also man hat manchmal so Dinge, wo man denkt, ja gut, ein Wiki, das ist ja jetzt wirklich einfach, das zu bedienen, aber je nachdem, wie nicht technikaffin die Anwenderinnen sind, stößt man da bereits auf Grenzen.
Ja, absolut. Für uns ist es auch noch wichtig, dass die Zugänglichkeit nicht nur, also gerade für die Besucher des Wikis und für die Leute, die Informationen suchen, dass das gewährleistet ist. Und das ist halt so toll mit diesen Regalen, Büchern, Kapiteln, Seiten und so weiter. Da kommt jeder mit zurecht, das hat jeder schon mal gehört. Und wir haben das dann wirklich, oder meine Kollegin hat das dann wirklich toll aufbereitet mit Bildern und einzelnen Seiten und Übersichtsseiten und sowas. Also das ist wirklich schon sehr gelungen. Und die Redakteure, ja, die kann man immer schulen. Das sind jetzt, ich weiß nicht, 130 Redakteure, die da im Moment drin arbeiten. Vielleicht sind es auch 140, bin mir gerade nicht ganz so sicher. Aber ja, das kann ich wohl verstehen, dass da der ein oder andere sich auf den WYSIWYG-Editor zurückzieht und da natürlich dann schnelle Ergebnisse erzielen, weil viele sind halt auch Microsoft Word gewöhnt und wollen halt da nicht umlernen, was auch okay ist. Also,
Genau, und dann habt ihr noch eure Cloud.
dann haben wir jetzt noch unsere Cloud, genau. Und das war halt ein größeres Projekt. Da hatte ich ja letzte Folge auch schon ein bisschen drüber erzählt, über die Open Cloud. Und wir sind da jetzt soweit. Das ist eine quasi ein SaaS-Angebot für die einzelnen Gruppen. Und dort kann jede Gruppe, wenn nötig, sich einen Space einrichten und dort auch mehrere Spaces haben und dann mit ihren Mitgliedern teilen. Also das und auch an Dokumenten arbeiten. Das heißt, es gibt so ein kleines Portal von unserem Anbieter und dort können Nutzer hinzugefügt werden, dort kann man die Rechnung bezahlen. Genau, sowas Ähnliches hatten wir schon mal oder haben wir schon mal. Da sind wir aber auch gerade in der Ablösung so ein bisschen. Das ist bei Jimdo so ein Website-Baukasten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jimdo ist eigentlich relativ
Ja,
bekannt. Mit dem
ja,
hatten
ja.
wir auch so eine Partnerschaft mal oder haben wir immer noch. Und da können sich die Gruppen dann Webseiten erstellen, weil jede Gruppe hat einzelne Projekte und möchte den Vorstand vorstellen und so weiter. Da gibt es dann Templates und so weiter. Und das Gleiche ist jetzt so ein bisschen mit der Unity Stack GmbH, dass wir da ein kleines SaaS-Angebot haben. Das kann man sich anschauen, wenn man Mitglied ist im NABU-Netz. Da gibt es so eine Seite, wo man sich das halt buchen kann. Und dann kann man da loslegen. Und das war wirklich sehr beliebt würde ich nicht sagen, aber es gab viel Interesse daran und weil viele halt auch ihre Daten ganz woanders lagern, wo man das nicht tun sollte. Was aber auch logisch ist, ne? Jeder nutzt halt mal ein OneDrive oder ein Dropbox oder es gibt dann noch verschiedene Tools Und ja, manche Gruppen haben auch eine Nextcloud im Einsatz. Es gibt ein paar Gruppen, die sind halt technisch super aufgestellt. Die haben auch Nextcloud im Einsatz. Die sind auch noch nicht ins NABU-Netz gewechselt, was auch okay ist, also weil die das dann auch gerne selber betreuen. Und die brauchen natürlich dann diese NABU-Cloud nicht. Aber die meisten kamen damit sehr gut zurecht. So, also die, genau.
Habt ihr denn da ein, also NABU Cloud, wie gesagt, basiert auf Open Cloud, habt ihr da eine Instanz oder mehrere, die dann föderieren?
Wir haben eine Instanz. Also das ist eine sehr große Instanz, die auch der Bundesverband mit benutzt. Und es gibt die Möglichkeit, in Open Cloud mittlerweile auch Tenants anzulegen, also dass man eine Instanz hat mit aufgesplitteten User-Basen, dass die halt sich gegenseitig nicht sehen, aber das haben wir gar nicht. Also das hatte ich mir mal angeschaut, das haben wir auch getestet, aber ich fand das ganz interessant, dass diese ganzen Gruppen untereinander zusammenarbeiten können. Und das bedeutet halt auch für den Anbieter, dass der weniger Arbeit damit hat. Erstmal hat man da natürlich dieser Total Cost of Ownership ist bei dieser Open Cloud halt um einiges niedriger, wenn man so eine große Instanz fährt. Mit Nextcloud hätte ich das wahrscheinlich nicht, also hätte ich es definitiv nicht leisten können. Und bei der Open Cloud sind halt die Spaces, machen es halt möglich und die wirklich gut konfigurierbaren Rollen. So, das macht es halt auch möglich. Wir haben dann zum Beispiel Spaces auf einen bestimmten Quota begrenzt oder haben den meisten Nutzern den persönlichen Space entzogen, sodass sie wirklich nur in Spaces arbeiten können. Entzogen klingt auch so hart, aber dass es wirklich dann auf diese Verbandsarbeit hinausläuft. Und da gibt es dann auch kein Limit. Jeder kann mir schreiben, das über den NABU-Chat, wenn er mehr Speicher braucht, und dann bekommt er das auch. Und ja, so hat man so ein bisschen die Kontrolle darüber. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man da schnell so eine Datenablage. Das haben wir jetzt auch mit älteren Tools, die ich auch schon seit 3 Jahren betreue, wo dann Daten drin sind, von niemand mehr weiß, wo die überhaupt herkommen. So. Und das wollte ich halt wirklich nachhaltig und lange vermeiden, so, oder ausschließen generell, dass sowas passiert. Und darum haben wir uns für eine Instanz entschieden mit mehreren Spaces, wo dann die Gruppen Zugriff haben. Mhm. Wo jeder auch automatisch hinzugefügt wird in diesem Portal, und das wurde halt alles programmiert, oder das haben wir alles programmiert, genau.
Ja. Kannst du kurz erklären, was ein Open Cloud Space ist? Weil ich glaube, das kennt man aus dem Nextcloud-Umfeld nicht so. Dem Begriff, was ist das Ordnungskriterium bei einem Space?
Also ein Space ist im Grunde genommen ein Ordner, der der Organisation gehört. Also der ist niemanden, der hängt an der Open Cloud, und jeder kann halt der Verwalter eines Spaces sein oder der Bearbeiter eines Spaces. Und der große Vorteil daran ist halt, wenn jemand aus einer Organisation ausscheidet, dann hängen die Daten an dem Space und nicht an dem Nutzer. So, dass dann der Nutzer gewechselt werden kann und die Daten da sind, wo sie hingehören, nämlich in den Space und in thematisch zu diesem Space. So, und das ist halt ein sehr, sehr großer Vorteil. Bei uns sind das dann so Gruppen, die dann hier einen eigenen Space bekommen mit dem Gruppennamen. Da sind dann standardmäßig alle Mitglieder drin, die eingeladen wurden, und viele erstellen sich dann auch Spaces für Bilder oder sowas, wo dann noch andere Leute eingeladen werden oder wo andere Leute auch hochladen können mit einem File-Drop, der dann öffentlich gestellt werden kann mit einem Passwort und so weiter und so fort. Also so ein Space ist schon eine tolle Sache, ja.
Also was ordnet man einem Space zu? Dateien und Anwender?
In einem Space werden Dateien hochgeladen. Jeder Anwender, der Mitglied dieses Spaces ist, kann erstmal Dateien hochladen. Man kann ihm auch nur Leserechte geben, dann kann er nur sehen, was in dem Space ist. Und man kann diesem Space halt einen Verwalter geben, so heißt es in Open Cloud. Das ist dann der Berechtigte, der zum Beispiel den Namen ändern könnte oder der einen Emoji hinzufügen könnte als Bild oder der den Quota ändern könnte oder so und so weiter und so fort. In der Standardkonfiguration, wir haben das ein bisschen umgebaut. Aber das gehört halt zu diesem Verwalter. Man kann dann halt auch Nutzer hinzufügen, und die sind dann Verwalter. Die kann man dann ernennen zu einem Verwalter und der andere Verwalter scheidet aus der Organisation aus und hat dann mit diesem Space nichts mehr zu tun, kommt dann nicht mehr rein und dann kann man diesen Ownership halt weitergeben.
Genau. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, du kannst ja sagen, ob das stimmt. Also okay. Es gibt zum Beispiel einen NABU Cloud Space Berlin und einen NABU Cloud Space München. Mhm. Stimmt das?
München nicht, weil wir sind nicht in Bayern. Das ist der LBV. Aber NABU Berlin, klar, wenn jemand aus dem Landesverband dort ist, dann gibt es einen Space, der heißt NABU Berlin und dort sind alle Mitglieder aus dem NABU Berlin drin, die über das Portal vom Anbieter hinzugefügt wurden.
Okay, verstehe. Ja, jetzt ist es mir auch klar. Und in der NABU Cloud, das ist in erster Linie Datenablage, aber auch Arbeiten an Dokumenten. Also das bedeutet, bei der Open Cloud ist dann was, Collabora oder Only Office integriert?
Wir haben uns für Collabora entschieden. Only Office hatten wir auch, aber da gab es so ein bisschen, ja, die letzten Jahre so ein bisschen, das war alles so ein bisschen fishy mit der mit dem Anbieter aus Estland und der hatte irgendwie Sitz in Russland oder so und das haben halt viele Unis auch festgestellt und sind alle zu Collabora gewechselt und wir haben das und Open Cloud wird halt standardmäßig mit Collabora ausgeliefert. Genau. Und da haben wir dann natürlich auch Collabora gewählt.
Und das ist es, also Dateien und Dateibearbeitung und ich sag mal solche PIM-Sachen, also wie Kontakte, Kalender, Aufgaben, das gibt es glaube ich noch nicht, ne, in Open Cloud.
Nee, das gibt es noch nicht, die arbeiten daran. Das ist dann wirklich so eine M365-Alternative wird. Also einen Kalender gibt es jetzt schon, aber den kann man im Web noch nicht abrufen. Dann hat man, da wird dann so ein extra Server gestartet. Also wir haben das nicht aktiviert bei uns. Ich weiß gar nicht, welchen die da integriert haben. Auf jeden Fall kann man diesen, ist das ganz schön integriert, also man kann den aktivieren und dann hat man in den Einstellungen des Nutzers, kann der seinen Kalender, seine iCall-URL sehen und könnte den dann in Thunderbird oder so integrieren und dann hat man halt auch irgendwie einen Kalender. Aber wie weit das jetzt mit Zusammenarbeitern funktioniert und man sich Termine freigeben kann und so, das habe ich alles noch nicht getestet. Also wir planen gerade eher mit Open Exchange da was zu machen. Genau. Mhm.
Gut, und dann, was haben wir noch im Werkzeugkasten? Da gibt es noch NABU Social.
Ja, NABU Social, ja, Fediverse werden vielleicht die meisten Hörer kennen, diese offene föderierte Social-Media-Plattform, Mastodon zum Beispiel, gibt's ja noch Plenoma oder Bilderdienst von Instagram und so und wir sind halt auf Mastodon. So, das habe ich irgendwann mal eingerichtet, auch für unsere Gruppen, das kommt auch so ein bisschen aus dem Gedanke des NABU-Netzes, dass sie so eine kleine Plattform haben, um auch in sozialen Medien über Instagram und Facebook und was da noch alles gibt, hinaus. Und ja, da sind so ein paar Gruppen, haben sich da jetzt angemeldet. Unser Hauptaccount wird auch von einer Ehrenamtlerin von uns so ein bisschen nebenher mit mir zusammen betrieben und das läuft super. Also die Leute sind da alle super freundlich. Und also das ist wirklich echt eine schöne Community, da kann ich nicht anders sagen. So in den ersten Tagen kamen direkt so Vogelmeldungen, ich habe hier einen kranken Vogel gefunden, was kann ich tun? Und das war ganz schön, so da bin ich dann in den NABU-Chat gegangen, bin da in die passende Gruppe gegangen, hey, was kann ich hier tun? Und dann habe ich mit jemandem digital telefoniert, okay, soll da und dahin surfen oder das und das machen, soll, ne? Und das war eigentlich irgendwie ein ganz schöner Anwendungsfall, dann diese digitalen Tools und diese Vernetzung, diese enge Vernetzung der NABU-Gruppen und der Kompetenzen dann auch im Naturschutzbund zu nutzen. So, ja, und jetzt haben wir da so ein NABU Social und ja,
wir also posten, Mastodon, ja? Bisher keine weiteren Fediverse-Dienste.
Nee, also das läuft bei uns nicht. Das ist auch so ein bisschen, NABU Social ist so ein Herzensprojekt, auch so ein bisschen von mir persönlich. Genau. Wir sind halt viel bei Instagram. Wir haben jetzt halt 300.000 Follower auf Instagram geknackt, was halt auch toll ist, weil das halt eine gewisse Reichweite erzeugt und der NABU ist immer toll, wenn sich viele Menschen für Naturschutz interessieren und merken, wie wichtig das ist. Das will ich auch überhaupt in keiner Weise verurteilen, aber ich finde es halt gut, wenn man seine Fühler so ein bisschen woanders auch noch ausstreckt, und das Feediverse wird ja immer so ein bisschen mehr mit jedem Schritt in die Zukunft, und da fand ich das nicht verkehrt, auch unseren Gliederungen so eine offene Alternative zu bieten.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Nabu-Chat. Wie macht ihr das denn, wenn ihr miteinander telefoniert oder Videokonferenzen machen möchtet?
Das funktioniert auch über den Nabu-Chat. Also eingeschränkt. Also maximal sind das 8 Leute, die miteinander telefonieren können. Ich mache das meistens 1:1. Wenn jemand dann eine Frage hat, dann rufe ich ihn gerade an. Meistens auch ohne Video, und dann besprechen wir irgendwas oder ja, also das sind einfache Telefonie, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so ein großes Stück Software wie Teams oder so, wo da der Fokus drauf gelegt wird. Obwohl mit Element Call gibt es da jetzt eine Alternative auch. Die haben wir bei uns aber so noch nicht am Laufen. Da arbeiten die aber auch dran, dass es da größer wird. Aber das, so ein kleiner Call-Dienst ist auch völlig in Ordnung. Also das kann man noch weiter ausbauen, aber ja, erstmal sind wir da zufrieden somit. So, gab auch noch keine Anmeldung für größere Konferenzen. Wäre zwar immer schön, weil ich weiß, dass es auch richtig große Konferenzen gibt, wie Zoom-Calls, wo dann aus dem Landesverband irgendwelche Treffen stattfinden mit 300-400 Leuten. Das kann ich leider als einzelner ITler in der Bundesgeschäftsstelle nicht leisten, so eine Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Das macht auch keinen Sinn am Ende des Tages, weil, ja.
Genau, und dann habt ihr noch als weiteren Bestandteil Nabu-Wissen. Da hätte ich jetzt gedacht, dass er das über das Nabu-Wiki mit abfrühstückt.
Ja, da erwähnst du so eine, das ist halt so ein Naming-Problem bei uns ein bisschen. Nabu-Wissen, der passendere Name wäre Nabu E-Learning. Also Nabu Wissen ist auch alle, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, da kann sich jeder einloggen, da muss man auch nicht Mitglied sein. Wir freuen uns immer, wenn Leute da was lernen. Also es gibt da öffentliche Kurse, also hinter einem Login. Ist auch leider noch nicht mit dem Labu-Login verbunden, weil Elias da so ein bisschen zickig ist. Also das ist die Software, die wir benutzen. Elias, auch Open Source. Das ist so eine E-Learning-Software. Und ja, da sind wir gerade dabei, das einzugleisen, dass wir da auch den Nabu-Login anbinden. Allerdings kann man sich jetzt schon ganz normal darüber registrieren, auch als Nichtmitglied, und kann was über den Nabu lernen und über bestimmte Themen. Wir haben auch so einen schönen Kursfinder, wo man seine Themen eingeben kann, und dann kriegt man da wirklich schöne Lernkurse, interaktive Lernkurse mit Videos, mit Sprache, angezeigt, die man so durchgehen kann. Ja.
Mhm, schön. Und was hat es mit Nabu kennenlernen auf sich?
Darüber kann man den Nabu kennenlernen. So, das, also so. Man, für Leute, die halt so ein bisschen mehr Interaktion möchten, anstatt jetzt auf unserer Webseite irgendwie sich da durchzulesen, ist Nabu Wissen halt wirklich eine tolle Möglichkeit, da einzusteigen, und auch was Ehrenamt bedeutet oder was man im Ehrenamt alles machen kann und so weiter. Also das ist eine echt tolle Plattform, kann ich jedem ans Herz legen, sich da mal einen Account zu klicken und einfach mal reinzuschauen.
Mhm. Und dann verwendet ihr aber noch weitere Werkzeuge, die nicht Open Source sind.
Genau, das ist unsere Medienbibliothek, die kommt von Container, das ist ein Anbieter in Dänemark, also auch Europa, hat auch alle Datenzentren in Europa, da hatten wir jetzt vor kurzem, ist schon länger her, ist auch schon 1,5 Jahre her, auch ein Relaunch. Wir hatten vorher eine sehr alte Bilddatenbank, aber dort ist jetzt unsere Medienbibliothek, und die ist auch für den ganzen Verband zugänglich, und dort kann man verschiedene Bilder, die auch wirklich gepflegt werden, also da kann nicht jeder hochladen, sondern auch mit Lizenzen und Rechten, Copyrights und so weiter. Also das ist eine ziemlich tolle Plattform, ja, wo man, aber halt nicht in Open Source. Es gibt auch Open Source Alternativen, aber die haben nicht zu uns gepasst, und das war halt eine schöne Alternative dazu. Genau.
Also wir verwenden bei uns PiviGo als Medienbibliothek, das ist Open Source, und ich Ich weiß nicht, kennst du das PVGo?
Nee, habe ich noch nicht von gehört. Nee.
Ja, kannst du vielleicht mal anschauen. Also wir sind da recht zufrieden mit.
Okay, PVGo.
Genau, und dann habt ihr noch Nabu Publishing.
Ja, Nabu Publishing ist auch ein wichtiges Tool für die Nabu-Gruppen, um Printmaterialien zu erstellen, um sich Logos zu erstellen, um Flyer zu erstellen, um Poster zu erstellen zu bestimmten Aktionen. Das wird dafür benutzt. Also da kann man sich einloggen, da braucht man auch einen Account für, auch einen speziellen Account und dort, es muss freigegeben werden und dort kann man dann sich einen Flyer gestalten mit seinen Informationen über seine Nabu-Gruppe, mit seinem Logo. Das kann man dann direkt zur Druckerei schicken, kriegt man zugeschickt und kann dann da kann die Flyer dann verteilen oder in seiner Gruppe anbieten oder wie auch immer. Das geht auch mit Visitenkarten und alles, was so Printmaterialien angeht, genau. Alles, was so publiziert wird, daher der Name Publishing. Da sind wir auch gerade im Relaunch so ein bisschen. Da wird wahrscheinlich auch nächstes oder Mitte nächsten Jahres, nächstes Jahr, Frühjahr auch ein neues Tool released, aber auch nicht Open Source. Die sind sehr komplex, die Tools, und wir haben da auch gar nicht die Ressourcen da irgendwie alles in Open Source zu konfigurieren, und da braucht man dann halt schon externe Partner, die einem dann unterstützen, aber ja. Mhm.
Und wie soll es jetzt weitergehen? Also habt ihr Zukunftspläne fürs Nabu-Netz und die Nabu-Cloud?
Mhm. Was mir jetzt wichtig ist, was ich auch gerne noch früh dieses Jahr oder Ende des Jahres jetzt noch im Dezember machen wollte, den Chat einmal updaten, sodass wir da auf Element X kommen. Das ist so eine ganz neue Version, damit wir so ein bisschen den WhatsApp-Charakter haben. Das ist jetzt mit der Element Classic, die wir benutzen, die App, nicht gegeben. Und ich weiß, dass die Zugänglichkeit da noch so ein bisschen erhöht wird. Und da braucht man so eine recht umfangreiche Migration der Nutzer in ein neues Authentifizierungssystem. Das ist so, steht für mich auf dem Plan. Und dann gibt es tatsächlich dann auch noch den neuen Webbaukasten. Das ist auch noch ein großes Projekt. Und wir haben da uns auch schon mit verschiedenen anderen Organisationen ausgetauscht, weil das ist so auch ein großer Kritikpunkt, ist die Jimdo. Viele kommen mit Jimdo leider nicht zurecht. Die haben... Ja, da fehlt das moderne Interface und so ein bisschen dieses Click and Go. What you see is what you get. Und viele verklicken sich da oft und löschen Inhalte, und da haben wir sehr viel Supportaufwand mit. Und da wurde jetzt auch irgendwie beschlossen, dass wir da einen neuen Webbaukasten, so nennen wir das, bekommen. Und genau, das ist auch schon so ein bisschen länger in meiner Idee, weil ich habe da auch schon ein bisschen länger darüber recherchiert seit Sommer. Der CERN hat zum Beispiel einen tollen Webbaukasten. Also den CERN kennt vielleicht alle, die
kennt jeder.
Forschungseinrichtung mit
den Teilchenbeschleuniger in Genf.
Genau. Und die haben auch einen Webbaukasten, die ziehen gerade alles von Drupal nach WordPress um. Und ich habe früher auch viel WordPress gemacht. Ich konnte das jetzt nicht so richtig glauben, warum die jetzt ausgerechnet WordPress nehmen. Und da wollte ich das mal wissen von denen. Und hatten wir ein tolles Meeting. Und der hat uns auch viele Fragen beantwortet. Und genau, da geht es halt auch echt um die Zugänglichkeit. Dieser Gutenberg-Editor ist halt wirklich sehr leicht verständlich und ist halt wie ein Word-Dokument quasi. Also das, ja, WordPress, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe mir das jetzt so die letzten 3-4 Monate intensiv angeguckt und ich bin davon überzeugt, dass das für unsere Gliederung funktionieren würde. Ja, ich hatte auch erst Kirby CMS im Auge und in der Auswahl, aber da fehlte mir dann so ein bisschen die Zugänglichkeit auch, und es sollte auch was kosten. Ich hätte dann für jede Seite noch Lizenzen aufbringen müssen. Das wäre im Grunde genommen wäre es kein Problem gewesen, weil es wirklich eine tolle Software ist, versteht mich da echt nicht falsch. Aber ich glaube, dass wir durch WordPress weniger Supportaufwand haben und wir unsere Zeit woanders reinstecken könnten. Und das hat mir auch gezeigt, weil Greenpeace auch einen Webbaukasten hat und der ist auch mit WordPress gemacht. Und wir haben halt alle so ein bisschen die gleiche Nutzerbasis. Und genau, das, da werde ich mich das nächste Jahr viel mit beschäftigen. Und was damit dann zusammenhängt, jede Webseite braucht eine Domain und in der Domain natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Und das ist halt dann über, was ich eben erwähnt habe, über Open Exchange machbar. Also dann, dass man da jedem eine E-Mail zur Verfügung stellt. Und weil die Grundlage mit diesem Portal, was wir haben über die Cloud, haben wir da jetzt quasi. Und dort könnte man dann auch sowas mit dem Webbaukasten noch integrieren lassen oder selber integrieren und die E-Mails dort und einen gemeinsamen Kalender schaffen. Wer das am Ende des Tages braucht, das ist halt schon eine große Software. Also E-Mails braucht irgendwie jeder. Eine E-Mail-Adresse, wenn jemand eine Homepage hat, auch. Das heißt, wenn es dann eine ist und der ruft sie mit Thunderbird ab, ist das halt auch in Ordnung. Nur ich würde es halt gerne so gestalten, dass es für jeden irgendwie von klein bis ganz groß funktioniert. Genau.
Ja, super. Dann sind wir auch schon durch das Nabu-Netz. Christoph, herzlichen Dank für diesen schönen Überblick. Ich denke, das ist für andere Vereine oder ähnliche Organisationen. Ich meine, ihr seid eine sehr große Organisation. Wie viele Leute habt ihr denn jetzt in der IT? Machst du das alleine?
Gerade mache ich die Webgeschichten alleine, aber wir haben halt noch, ich habe noch für die Finanzbuchhaltung haben wir noch IT, einen Kollegen für unsere Bundesgeschäftsstelle, für die Infrastruktur, für das Gerätemanagement und so weiter, haben wir noch drei Kollegen. Genau. Also das sind dann fünf Kollegen, die wir da sind, plus unseren Teamleiter.
Ja, ist
Und
trotzdem nicht
wir.
besonders groß, ne? Also für so eine große Organisation sind das nicht so viele Leute.
Nee, das sind nicht so viele Leute. Das stimmt. Aber wir versuchen uns halt durchzukämpfen. Und viel läuft dann auch über Idealismus und dass man da richtig wirklich motiviert ist und so. Also kann ich nach 3 Jahren NABU-Arbeit sagen, dass mich das immer noch motiviert und immer noch ich gerne da was für tue. Auch wenn es manchmal jetzt gerade dieses Jahr so also mit der NABU-Cloud war schon viel Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem ist das immer noch eine sehr schöne, sinnstiftende Arbeit in der IT, sowas machen zu können. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich den Job da machen kann. So. Und ja, aber ich denke, meine Kollegen auch. Und dann funktioniert das auch in kleinen Teams sehr gut. Also
Ja.
meistens besser in kleinen, als wenn die Teams dann zu groß werden. Das ist halt auch dann in der IT dann auch ein Problem. Ne? Und wir haben eine tolle Partner auch, mit denen wir zusammenarbeiten. Jetzt halt diese Unity Stack GmbH, die uns da viel unter die Arme gegriffen hat. Und genau, das kommt da noch zu.
Ja, also eben, wenn ihr selber einen großen Verein habt oder eine Organisation, dann wisst ihr ja jetzt, wo ihr nachfragen könnt, wie man das IT-mäßig mit freier Software gut aufsetzen kann. Ja, und damit sind wir am Ende von Folge 161 von Captain It's Wednesday. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an Christoph für diesen schönen Überblick.
Sehr gerne.
Und ja, schreibt euer Feedback in die Kommentare. Wie ihr uns erreichen könnt, wisst ihr ja, erzähle ich euch heute ausnahmsweise mal nicht. Dafür wünsche ich euch wie immer eine schöne Restwoche. Und falls ihr diesen Podcast mögt, begrüßen wir euch gerne nächsten Mittwoch wieder. Ja, macht's gut, Christoph, du auch. Viel
Ja,
Erfolg
danke.
mit
Ja, vielen
der
Dank.
weiteren IT-Arbeit im NABU.
Dankeschön.
Und ja, dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.